Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen mal mit einem Gleichnis befassen. Und zwar mit dem Gleichnis von der unwandelbaren Treue und Liebe des Vaters. Nun ist es so, unter dieser Unterschrift werdet ihr das Gleichnis vergeblich in den Evangelien suchen. Denn hinter dieser Überschrift verbirgt sich nämlich ein anderes Gleichnis, und zwar das Gleichnis von den beiden Söhnen. Nun ist es aber so, nun hat Jesus Christus ja zwei Gleichnisse erzählt, in denen zwei Söhne vorkommen. Das eine Gleichnis steht in Matthäus Kapitel 21 und das andere in Lukas 15. Und darum soll es gehen, nämlich um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es sind ja letztlich auch zwei Söhne, nicht dieser jüngere und dieser ältere Sohn. Und jetzt mal ganz abgesehen von Johannes 3, Vers 16, wo es also heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Mal abgesehen von diesem Vers, denke ich, dass uns nirgendwo die Treue und die Liebe des Vaters so eindrücklich und so plastisch vor Augen gestellt wird, wie gerade in dieser Geschichte ja, von diesen beiden Söhnen oder wie in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Unter dieser Überschrift ist uns das ja besser bekannt. Und beide, der jüngere wie auch der ältere Sohn, sie hatten ja so ihre Probleme mit der Treue und mit der Liebe des Vaters. Und wir wollen uns zunächst mal dem jüngeren Sohn zuwenden, und darauf liegt auch heute Morgen das Schwergewicht, aber am Ende auch noch einige wenige Gedanken zu dem älteren Bruder, um das Ganze dann auch zu vervollständigen. Und wir wollen heute Morgen mal ausnahmsweise auf die Lesung dieses Predigttextes verzichten, weil ich einfach davon ausgehe, dass wir dieses Gleichnis im Detail so gut kennen, dass wir auch so der Predigt folgen können. Aber wer trotzdem seine Bibel in der Hand hat und wer das gerne mitverfolgen möchte, mitlesen möchte, also Lukas 15, es sind die Verse 11 bis 32. Ja, Lukas 15, 11 bis 32. Also, befassen wir uns zunächst mal mit dem jüngeren Sohn. Und dieser jüngere Sohn, das ist ja unschwer zu erkennen, durchläuft so im Laufe seines jungen Lebens mehrere Phasen oder mehrere Stationen, die eindeutig zeigen, wie er, also der jüngere Sohn, zu dem Vater steht und umgekehrt der Vater zu dem Sohn. Wobei das Herz des Vaters immer das Gleiche ist, dieses brennende Herz zu seinem jüngeren Sohn, natürlich auch, wie wir sehen werden, zu seinem älteren Sohn. Nicht diese unwandelbare, diese unvorstellbare Treue und Liebe des Vaters. Und ich sagte es ja, der jüngere Sohn durchläuft also jetzt mehrere Phasen, mehrere Stationen. Und in der ersten Phase erleben wir den jüngeren Sohn als einen Menschen, ja, der die Freiheit außerhalb des Vaterhauses findet und sie total auslebt. Wir erleben also ja, den jüngeren Sohn als einen Menschen, der jetzt unterwegs ist, die Welt auf seine Art und Weise zu erkunden. Das heißt also, der zunächst mal mit dem ganzen Frommsein nichts anfangen kann, ja, oder auch nichts anfangen will. Nicht? Und wir können uns natürlich gut vorstellen, dass dieser Sohn fromm erzogen worden ist im Vaterhause und dass er jetzt noch so ein paar fromme Restbestände in sich trägt, die er dann mit in die Welt hinausnimmt. Aber man muss sagen, in dieser ersten Phase fragt er eigentlich willentlich nicht mehr nach dem Vater. Es kann natürlich durchaus sein, dass Vater und Sohn sich des Öfteren unterhalten haben, nicht? Und dass der Sohn also gesagt hat, eines Tages, Vater, ich möchte jetzt wirklich selbstständig werden. Ich möchte jetzt wirklich mein eigener Herr werden und du musst mir einfach mehr Freiheit geben. Ich kann das alles nicht mehr hören, dieses ständige, du darfst nicht und du darfst dieses nicht und du sollst jenes nicht. Ich kann das nicht mehr hören. Ich möchte jetzt wirklich frei werden und unter Freiheit verstehe ich, dass ich tun und lassen kann, was ich gerne möchte. Vielleicht hat der Sohn auch Unterstützung bekommen von dem einen oder anderen Verwandten da in dem Hause. Nicht, dass der also gesagt hat, wieso, ist doch gar nicht mal so schlimm. Nicht, ist doch ganz gut, dass man sich mal die Hörner abstößt. Nicht, dass man mal in die Fremde geht, dass man reifer wird. Gut, es wird sein, dass er den einen oder anderen Rückschlag in Kauf nehmen muss. Aber die Hauptsache ist, dass er sich selbst da herauskrabbelt, nicht, dass er die Welt kennenlernt dass er ein Mann wird. Nicht, und der Vater? Und der Vater sagt, mein lieber Sohn, du sagst, dass du nicht frei bist. Das ganze Zuhause gehört doch dir. Du konntest doch jederzeit zu mir kommen, mit all deinen Problemen, mit all deinen Nöten und mit all deinen Sorgen. Du warst doch im Grunde genommen niemandem untertan, keinem Rechenschaft schuldig als nur mir. Und du sagst, dass du jetzt nicht mehr frei bist? Mein lieber Sohn, Freiheit in meinen Augen bedeutet, dass du werden darfst, was du sollst. Und weißt du, du sollst kein Sklave werden deiner Triebe. Du sollst kein Sklave werden deines Ehrgeizes. Du sollst kein Sklave werden, ja, deiner Liebe zum Geld. Und mein lieber Sohn, ich könnte diesen Katalog fortsetzen. Nicht, und vielleicht hat sogar der ältere Bruder nochmal eindringlich auf ihn eingeredet und gesagt, dass es also ungesund ist, das Vaterhaus zu verlassen und sich in einer Welt mit all den Versuchungen und Verlockungen heimisch fühlen zu wollen. Aber wir wissen aus der Geschichte, all das hat nichts genützt. Eines Tages steht der jüngere Sohn fest entschlossen vor seinem Vater und sagt zu ihm, Vater, morgen gehe ich fort. Ich will wirklich jetzt mein eigener Herr werden. Zahle mir das Erbteil aus. Und ich denke, das ist schon eine dreiste Forderung dem Vater gegenüber. Zumal ja jeder weiß, dass das Erbteil erst dann ausgezahlt wird, wenn der Erblasser gestorben ist. Und so weit war es ja gar nicht. Aber da sieht man schon, nicht in, ja, die gewisse Abneigung des jüngeren Sohnes seinem Vater gegenüber. Nicht, da sieht man schon in gewisser Weise dieses unbedingte Streben nach Selbstständigkeit. Nicht, und wie reagiert der Vater darauf? Nicht im Bild gesprochen, er vergewaltigt ihn nicht. Er zwingt ihn nicht. Er enterbt ihn auch nicht. Sondern er geht wortlos vom Geldschrank. Nicht, und zahlt ebenso wortlos diesen Betrag aus. Er lässt ihn gehen, ja, in der Tat. Aber er lässt ihn nicht fallen, wie wir also noch sehen werden. Und jetzt müssen wir Folgendes bedenken, liebe Geschwister. In dieser ersten Phase, wo der Sohn also die Freiheit außerhalb des Vatershauses sucht, findet und total auslebt, in dieser Phase, nicht, da stellt er fest, der jüngere Sohn, nicht, da erkennt er, wie die Welt ihn erstaunlich willkommen heißt. Nicht, wie er dort mit offenen Armen empfangen wird. Nicht, wie er so richtig in diese Welt da hineinpasst. Und zwar, weil er der Welt etwas zu bieten hat. Schmücken wir es mal etwas aus. Er ist jung, er ist dynamisch, er ist attraktiv, vielleicht auch gut aussehend. Nicht, er hat gute Kleidung. Er hat einen gewissen Einfluss. Er hat Besitz, er hat Reichtum, er hat Geld, er hat eine Wohnung. Die vielen Niveau und Geschmack hat, nicht? Das ist sozusagen das Kapital, was er vom Vater mitbekommen hat. Das ist das Kapital, was die Welt interessiert. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass es für diesen jüngeren Sohn wirklich ein herrliches Gefühl gewesen ist. Nicht also, dass er jetzt eine wunderbare Zeit hat. Nicht, dass er sich in der Welt voll willkommen fühlt. Nicht, und dass er das jetzt richtig auslebt nach Herzenslust. Nicht, und das ist jetzt diese Freiheit nicht außerhalb des Vaterhauses. Aber es ist eben eine Freiheit, die gebunden ist an seine Triebe, an seinen Ehrgeiz, nicht an seine Liebe zum Geld, ja, an seinen großen Lebensstil. Ich meine, dass wir das nicht falsch verstehen. Das Kapital, was er da alles vom Vater mitbekommen hat, ist ja an sich nichts Schlechtes. Nur unter seiner Hand, unter seiner Regie des Sohnes, nicht wird es ihm zum Verderben, weil er es ja ausschließlich nur für sich gebraucht. Und so ist das in der Regel auch mit den anderen Dingen, nicht? Mit unseren digitalen Medien heute. An sich ja nicht unbedingt was Schlechtes. Aber wenn das ausschließlich in meiner Hand ist, ausschließlich unter meiner Regie, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es mir zum Verderben wird. Und das muss man also dabei bedenken. Und wenn wir von dieser Welt sprechen, und ich bitte euch mal, dass wir uns ganz kurz mal in die Situation dieses jüngeren Sohnes versetzen. Nicht, wenn wir jetzt an diese Welt denken, dann müssen wir sagen, diese Welt kann dich nur egoistisch lieben. Diese Welt kann dich wirklich nur egoistisch lieben. Du wirst nur deshalb geliebt, weil du der Welt etwas zu bieten hast. Nicht, und du stellst der Welt, wie wir vorhin gesagt haben, dein Kapital zur Verfügung und die Welt gibt dir das, was du gerne von ihr möchtest. Nicht, das ist also ein ständiges Geben und Nehmen. Nicht, und dieser für eine gewisse Zeit gut aussehende Tausch, der mag lange Zeit gut gehen. Der mag lange Zeit gut gehen. Nicht, und so hast du in dieser Phase hast du eine gewisse Liebe zu der Welt, das heißt, zu den Menschen deiner Umgebung und die Menschen lieben dich natürlich. Und in dieser Phase interessiert dich die Liebe zur Welt zigmal mehr als diese ewig bleibende Treue und Liebe des Vaters. Aber du musst wissen, die Welt liebt dich nur egoistisch. Die Welt kennt keinen anderen Grund. Und sie wird auch keinen anderen Grund kennenlernen, als dich nur egoistisch zu lieben. Sie reagiert immer nur. Und wenn du dann, und das sehen wir ja nachher, wenn du dann in eine Situation hineinkommst, wo du der Welt nicht mehr das bieten kannst, was sie will, damit dieser Tausch auch weiterhin gut funktioniert, wirst du auch nicht mehr geliebt werden. Und das erlebt ja dieser jüngere Sohn. Das erlebt er ja hautnah. Nicht, das ist aber eben diese Liebe der Welt. Nicht, und völlig im krassen Gegensatz dazu stehend, nicht diese unwandelbare Treue und Liebe des Vaters, nicht diese Agape. Wie lange das jetzt nun so in dieser ersten Phase mit dem Sohn gelaufen ist, wissen wir nicht. Darüber macht die Bibel keine Aussage, ob das über Monate ging, ob das über Jahre ging. Aber nur war es ja auch so, dass er das Kapital ja nicht unbegrenzt zur Verfügung hatte. Nicht? Und er kommt jetzt also in eine Phase hinein, wo er allmählich mal in sich geht. Er kommt also jetzt in eine Phase hinein, wo er also immer mehr den Betrug dieser Welt kennenlernt. Nicht? Und wo er aber allerdings, das muss man sagen, er schmerzhaft erfahren muss, nicht wohin das alles führt. Weil eben die Liebe der Welt nicht trägt. Sie trägt nicht. Nicht, wenn er am Anfang noch geglaubt hat, der Welt zeigen zu können, wer er ist und was er ist und was er kann und was er hat, nicht holt ihn jetzt die Realität ein. Und er fragt sich, was wird bloß aus mir? Was wird bloß aus mir, da ich ja der Welt nicht mehr das bieten kann, was sie gerne von mir möchte? Was wird da bloß aus mir? Und in dieser Phase, in dieser zweiten Phase, da merkt er nun wirklich, wie die Welt ihn also hängen lässt, ja, weil er ihr nichts mehr zu bieten hat. Nicht, und man muss sich das ja vorstellen, nicht er, der vorher ja im Grunde genommen kein Untertänig war, als nur zu Hause seinem Vater. Nicht, aber das ist jetzt diese Hungersnot, in Anführungsstrichen, in die er also jetzt da hinein gerät. Und er erlebt jetzt, Ja, wie sein lächelndes Gesicht, wie sein guter Name und wie sein Einfluss und wie sein Freundeskreis und wie sein Reichtum von Tag zu Tag schrumpft bis zu dem Tage, wo er nichts mehr hat. Wo er nichts mehr hat. Nicht, und es begleitet ihn im Grunde genommen nur noch der ständige Frust, weil er jetzt hautnah merkt, wie er aus ihren Reihen, ja, wie soll man sagen, weggemobbt wird. Erlebt er jetzt hautnah. Nicht, und wir wissen ja, wie weit das gegangen ist, nicht diese Hungersnot, die zwang ihn dann wirklich dazu, in dem Lande, wo er sich da aufhielt, nicht die niedrigsten Arbeiten zu tun. Die niedrigsten Arbeiten zu tun. Er, der nie von jemandem abhängig war, sondern allenfalls seinem Vater untertan war. Aber er muss das jetzt erleben. Er lebt jetzt schlechter als das Vieh, nicht, dessen Fressen er gerne haben möchte, wenn man es ihm nur geben würde. Nicht, man behandelt ihn jetzt, ja, sagen wir es ganz krass, man behandelt ihn jetzt wie ein Schwein. Und am Schweinetrog erfährt er, wie kaputt, wie verloren ist, was für eine jämmerliche Gestalt er geworden ist. Und somit ist in Anführungsstrichen der Schweinetrog bis heute noch, für manche, auch wenn es vielleicht schwer zu verstehen ist und es vor allen Dingen sehr schmerzlich ist, eine Gnade Gottes. Nicht? So kann der Schweinetrog in Anführungsstrichen heute für manche wirklich Gnade Gottes sein. Aber an diesem Beispiel sehen wir auf jeden Fall, dass wir immer unter einem Herrn stehen. Entweder stehen wir unter Gott, oder wir stehen unter seinem Feind und seinem Helfershelfer. Es gibt keine Neutralität zwischen diesen beiden Herren. Und Martin Luther hat das ja mal so schön gesagt. Er hat unser Menschenleben als ein Schlachtfeld zwischen diesen beiden Herren bezeichnet. Nicht, wir sind eben keine Herren, so wie der jüngere Sohn einer sein wollte, da in der Fremde. Sondern wir sind nur Schlachtfeld. Anders ausgedrückt, wir sind gefragt, entweder bist du Kind des einen, oder du bist Sklave, Knecht des anderen. Nicht, und in dieser Phase, da geht er wirklich in sich, und in dieser zweiten Phase, da denkt er wirklich jetzt an seinen Vater, an sein Zuhause. Nicht, und sagt sich, Mensch, zu Hause, da werden ja die Knechte und die Tagelöhner fair und anständig von meinem Vater behandelt. Sie werden gut versorgt. Sie haben jeden Tag zu essen, während ich hier vor Hunger umkomme. Nicht, ich werde mich also auf den Weg zu meinem Vater machen. Und das ist dann diese nächste Phase, diese Umkehr zum Vater. Nur in dieser Phase, da kommt etwas jetzt ans Tageslicht, was wir gleich noch sehen werden, da kommt etwas ans Tageslicht, was wir als Gläubige, nicht die wir schon Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus Christus unterwegs sind, nicht so schnell vom Tisch wegwischen sollten. Aber wie gesagt, wir kommen da gleich noch zu. Denn in dieser dritten Station, also wo er sich da wirklich jetzt auf den Heimweg macht, nicht, da beginnt auch wirklich ein innerer Prozess in diesem jüngeren Sohn. Man kann sich ja das so vorstellen, der muss sich ja gefragt haben, wie wird mein Vater mich empfangen? Nee, und vor allen Dingen, was werde ich ihm sagen, wenn ich plötzlich vor ihm stehe? Nicht, werde ich ihm sagen, also Vater, ich bin jetzt ein reifer Mann geworden, ich habe auch die Schattenseiten des Lebens auch zu spüren bekommen, ich habe das Risiko des Lebens auf mich genommen, jetzt bin ich wieder hier und du musst mich wieder aufnehmen. Wird er so reden? Nein, so redet er nicht. Er macht sich schon Gedanken. Er macht sich schon Vorstellungen über seinen Vater. Und dann, das wissen wir aus dem Text her, dann sagt er zu sich selbst, und das klingt ja zunächst mal recht biblisch. Nicht? Dann sagt er zu sich selbst, wenn ich also jetzt nach Hause komme, dann werde ich meinem Vater die Schuld bekennen und werde ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor meinem Vater. Und das machen wir ja auch. Nicht, wenn wir wieder versagt haben, wenn wir wieder da in eine Falle reingetappt sind, gehen wir ja auch zum Herrn im Gebet und bekennen unsere Schuld und bitten um Vergebung. Nicht nur dann sagt er etwas weiter, da möchte man fast sagen, das hat nicht mehr so diesen neutestamentlichen Klang. Dann sagt er nämlich weiter, ich werde dann meinem Vater sagen, also Vater, ich kann jetzt nicht mehr dein Sohn sein. Ich kann jetzt nicht mehr dein Sohn sein und ich werde das akzeptieren, dass du mich zurückstellst. Ich werde das als eine Strafe ansehen. Ich werde mich damit arrangieren und werde dich aber fragen, ob du mich wenigstens noch als letzten Knecht, als letzten Tagelöhner einstellen kannst. Nicht? Und da hat der Sohn, nicht, als er da auf dem Rückweg sich befindet, so hat er also alle seine Stichpunkte, seine Rede hat er da schon in der Tasche gespeichert oder in seinem Gehirn gespeichert. Nicht, damit er wesentlich etwas zu sagen hat, wenn er vor seinem Vater steht. Nicht, und man merkt also förmlich, ja, wie ihn das heimlich plagt, wenn er wirklich an diesen Vater denkt. Der Sohn, der ist momentan noch in einer Phase, wo er sich einfach nicht vorstellen kann. Wo er sich einfach nicht vorstellen kann, dass der Vater ihm alles vergeben wird. Dass der Vater seine ganze Vergangenheit vergessen kann. Das kann er sich einfach nicht vorstellen. Und damit unterstellt er dem Vater etwas, was ja auf ihn gar nicht zutrifft. Aber er wird es einfach nicht los. Und wir können es ja auch nachvollziehen. Er hat ja bislang nur die Liebe der Welt kennengelernt. Nicht? Und das war immer nur ein ständiges Nehmen und Geben. Nicht? Und wenn ich nichts mehr geben kann, nicht, dann hat er es ja selbst erlebt, nicht, dann werde ich weggemobbt, dann ist es vorbei mit der Liebe der Welt. Das hat er bisher erlebt. Und deswegen hat er auch totale falsche Vorstellungen. Totales falsches Vaterbild. Er hat ein gewisses Misstrauen. Er hat gewisse Vorurteile gegenüber dem Vater. Aber wie gesagt, er kann gar nicht anders empfinden. Weil er eben bisher nur diese Liebe der Welt kennengelernt hat. Und wir wissen, der Vater ist da vollkommen anders. Der Vater ist da vollkommen anders. Er ist frei von solchen Gedanken, von solchen Regungen, wie der Sohn sie hat. Und jetzt kommt das, wo wir vorhin sagten, dass da etwas ans Tageslicht kommt, nicht was wir nicht so schnell wegwischen sollten. Dass der Sohn diese falschen Vorstellungen vom Vater hat, nicht dieses Misstrauen und diese Vorurteile gegenüber seinem Vater, rührt daher, dass er noch diesen knechtischen Geist hat. Dass er noch diesen knechtischen Geist hat. Wir hatten ja vorhin gesagt, er hat ein total falsches Vaterbild im Herzen, dass er einfach nicht los wird. Nicht statt, sag ich mal jetzt, und dahin will der Vater ihn ja letztlich führen, statt mit dem kindlichen Geist zu sagen, aber lieber Vater, ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du alles in deinen Händen hältst. Und ich weiß auch, wovon ich herkomme, von dir nämlich. Und ich weiß, dass du das Beste mit mir vorhast. Und ich weiß auch jetzt, Herr, dass du es auch in meiner ganzen verkorksten Situation, in meinem ganzen verkorksten Leben, dass du es trotzdem noch gut mit mir machst, zum Ende führst. Aber soweit ist der jüngere Sohn ja eben noch nicht. Nicht sein Herz, und man kann es auch so sagen, sein Herz ist eigentlich noch nicht versöhnt mit Gott. Nicht? Und deswegen sagt ja Jesus Christus an anderer Stelle, ja, du musst werden wie ein Kind. Du musst werden wie ein Kind, weil das Vertrauen des Kindes ja so unerhört stark ist. Und er sagt nicht, du musst sein wie ein Kind. Nein, du musst werden wie ein Kind. Und das geht aber nur, wenn du Schritt für Schritt diese Treue und diese Liebe des Vaters wahrnimmst und erkennst. Es ist ja so, auch wenn du zum Glauben gekommen bist, auch wenn du ein Kind Gottes da geworden bist, du verlierst ja nicht automatisch diesen menschlichen, knechtlichen Geist. Nicht? Und die entscheidende Frage ist, wie kann das aber geschehen? Nicht? Ich kann mir ja jetzt nicht von selbst aus einen kindlichen Geist befehlen. Das funktioniert nicht. Nee, und das ist jetzt diese letzte Phase, in die der jüngere Sohn da hineinkommt. nämlich dieses schrittweise Wahrnehmen, dieses schrittweise Erkennen der Treue und der Vater und der Liebe des Vaters. Nur, bis er da ist, ja, das hat ihn noch etwas gekostet. Nicht während also geht der Sohn, während der Sohn da also mit seinen falschen Vorstellungen und dann mit seinem Misstrauen und dann mit seinen Vorurteilen, während er da jetzt unterwegs ist und auf dem Heimweg da dauernd an seine Rede denkt, nicht, ist ja auch der Vater bereits unterwegs. Nicht, der rennt ihm ja förmlich entgegen, der Vater. Nicht, und wie reagiert jetzt der Sohn darauf, der ja immer noch den knechtischen Geist hat? Nicht, er denkt zurück, wie sein Leben verlaufen ist und holt sich sofort seine Rede hervor. Nicht, aber der Vater, nicht, als er vor dem Sohn steht, der Vater lässt ihm überhaupt keine Zeit, seine ganze Rede da aufzuführen, aufzusagen, sondern der weint vor Freude, der umarmt ihn, der küsst ihn und sagt zu seinen Bediensteten, holt schnell das schönste Kleid, nicht, holt den Ring, holt die Schuhe, schlachtet das beste Kalb, wir wollen feiern. Mein Sohn muss wieder in den früheren Stand zurückgesetzt werden. Mein Sohn muss wieder in diese Sohnschaft eingesetzt werden. Nicht, mein Sohn muss wieder angenommen, wieder hergestellt werden. Nicht, mein Sohn hat auch wieder einen Anspruch auf meinen Besitz. Nicht, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Mein Sohn war verloren und ist wieder zurückgekehrt, hat wieder ins Leben zurückgefunden. Und liebe Geschwister, jetzt stellen wir uns mal vor, wenn man diesen schlechtischen Geist noch hat, nicht, kann man sich ja diese Treue und Liebe des Vaters ja kaum vorstellen. Nicht, so wie auch der Sohn. Nicht, das muss ja für ihn zunächst mal keine eitle Freude gewesen sein, wie er da empfangen worden ist. Das muss ihn ja viel mehr irritiert haben. Vielleicht war es sogar für ihn schmerzhaft. Nicht, dass er diese Treue und diese Liebe des Vaters im ersten Moment gar nicht aushalten konnte. Nicht, der Sohn, der muss sich doch gefragt haben, was ist eigentlich mit meinem Vater los? Nicht, der weint vor Freude, der tanzt vor Freude, der umarmt mich, der küsst mich. Nicht, der arrangiert für mich ein großes Wiedersehensfest. Nicht, ich habe in meinem ganzen Leben meinen Vater noch nie so erlebt. Nicht, der Sohn, der muss doch gesagt haben, Vater, weißt du gar nicht, wen du da in deinen Armen hältst und wen du da küsst? Nicht, und für wen du da solch einen Aufwand treibst? Ja, aber natürlich weiß ich das. Du bist doch mein Sohn. Aber Vater, verstehst du nicht? Nicht, dein Erbe, das ich in dreister Weise von dir gefordert habe, das habe ich verschleudert. Nicht, und der Vater, auch das weiß ich schon längst, mein Sohn. Ich habe dich doch immer beobachten lassen. Meine Detektive in Anführungsstrichen haben mir doch immer gesagt, was du da in der Welt so machst. Aber mein Sohn, jetzt bist du wieder bei mir. Aber Vater, willst du das nicht begreifen? Willst du das nicht begreifen? Das kann mir morgen schon wieder passieren. Ich habe doch die eigene Erfahrung gemacht. Morgen kann ich wieder versagen. Auch das weiß ich, mein Sohn. Und wenn das wiederum geschieht und du wieder in die Welt läufst und du wieder zurückkommst, dann laufe ich dir wieder entgegen. Dann umarme ich dich wieder. Dann küsse ich dich wieder und dann nehme ich dich wieder an. So oder ähnlich muss der Sohn doch gedacht und gesprochen haben. Nicht, aber wie gesagt, das Denken des Vaters geht in eine vollkommen andere Richtung. Der Vater kennt ja seinen Sohn. Der Vater weiß ja, welche Probleme, welche Nöte und Sorgen er mit diesem knechtischen Geist hat. Das weiß er ja. Aber das ist jetzt eben der Vater, der jetzt diesen knechtischen Geist Schritt für Schritt nicht zu einem kindlichen Geist werden lässt. Und jetzt lernt also der Sohn wirklich Schritt für Schritt diese Treue und diese Liebe des Vaters kennen. Nicht, jetzt spürt er Schritt für Schritt diese Treuen und diese liebenvollen Arme des Vaters. Nicht jetzt, ja, jetzt wird er Schritt und Schritt mit dem Vater versöhnt und Schritt für Schritt geheilt von seinen total falschen Vorstellungen, von seinem Misstrauen und von seinen Vorurteilen. Aber er musste, ja, er musste durch diese schmerzhaften Phasen hindurch. Er musste hindurch. Und ich denke, das ist auch wirklich für manche gut so, auch heute. Wenn sie durch solche Phasen wirklich gehen müssen, dass sie wirklich, ja, dass sie wirklich erkennen, dass sie wirklich erfahren, wer sie sind und was sie so können, nicht, dass ihre Buße wirklich bis ins Mark hinein echt ist. Es ist. Und jetzt auf dich bezogen. Wenn du immer wieder mit derselben Sache zu Gott kommst, immer mit derselben unangenehmen Sache. Es ist ja manchmal so, dann nicht, dass so der einzelne Gläubige, der hat ja so auch vielleicht seine ganz spezielle, ja, wie soll ich mal sagen, spezielle Sünde, nicht, ja, wo er immer wieder reinfällt. Aber wenn du immer wieder mit dieser selben unangenehmen Sache zu Gott kommst und dir die Glaubensgeschichte schon sagen, dass es so mit dir nicht weitergehen kann, dann darfst du aber wissen, dass der Herr immer noch ein vollkommenes Ja zu dir hat. Sofern du natürlich in ehrlicher Absicht kommst. Und wenn heute die neue Woche beginnt und du morgen wieder versagst und du morgen wieder in die Falle tappst, dann überlass das ganz getrost dem Herrn. Dann überlass das ganz getrost dem Herrn und sage zu ihm, ja Vater, hier steht er wieder vor dir. Hier steht er wieder vor dir, der Versager. Aber ich weiß trotzdem, dass du ein Ja zu mir hast. Ich weiß, dass du mich im Bild gesprochen nicht am Boden liegen lässt, sondern dass du mich aufhebst, dass du mich aufrichtest und dass du mich wieder auf deinen guten Weg stellst. Das weiß ich. Aber wissen wir, das ist dann eine Treue und Liebe zum Vater, die dann wirklich aus diesem tiefen kindlichen Vertrauen herrührt. Wirklich herrührt. Ja, das waren also so die verschiedenen Phasen, die der jüngere Sohn dadurch durchlaufen hat. Und jetzt ist natürlich klar, man könnte natürlich jetzt genauso gut eine Predigt halten über den älteren Sohn. Aber das würde natürlich jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber ich möchte trotzdem einige wenige Gedanken zu diesem älteren Sohn sagen, um das ganze Bild dann auch abzurunden, damit das ganze Bild auch etwas vollständig wird. Denn, das ist ja hochinteressant, denn mit dem älteren Sohn beschreibt uns Jesus Christus ja auch einen Menschen, der einen knechtischen Geist hat. Der nur in der Art und Weise zum Tragen kommt, dass sich dieser ältere Sohn zutiefst verletzt fühlt in seinem Empfinden für Gerechtigkeit. Nicht, der geht ja jetzt zu diesem Knecht und fragt ihn, sag mal, was ist da eigentlich los? Nicht, da wird gefeiert, da wird gesungen und so weiter und so fort. Und der erzählt ihm das natürlich dann. Nicht, da sagt ihm, ja, dein jüngerer Bruder, der ist zurückgekommen und alle freuen sich darüber und besonders natürlich dein Vater. Und deswegen hat er jetzt ein ganz großes Fest arrangiert. Und es ist ja schon interessant, wenn man sich mal diese Verse da durchliest. Es ist ja schon interessant, dass der Vater, dass der ältere Sohn sich nicht bei dem Vater erkundigt. Sag mal, was ist da, was läuft da momentan ab? Sondern, dass er da einen Knecht da bittet. Ich denke, das zeigt auch schon in gewisser Weise die Beziehung, die er da zu seinem Vater hat. Nicht? Und auch hier macht es der Vater genauso wie mit dem jüngeren Sohn. Er geht auf den älteren Sohn zu und bittet ihn mitzufeiern. Der legt aber jetzt richtig los und sagt, Vater, wie viele Jahre habe ich dir ehrlich gedient? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Du hast mir nie einen Vorwurf machen können. Ich war immer für dich da. Aber weißt du, Vater, was mein Problem ist? Dass du mir in der ganzen Zeit niemals solch ein Geschenk gemacht hast. Und jetzt kommt es, jetzt sagt er ja nicht, wie meinem jüngeren Bruder gegenüber, sondern wie diesem deinen Sohn. Nicht, das zeigt ja auch schon einiges. Nicht wie diesem seinen Sohn. Nicht, der dein Leben verfuscht hat. Nicht, der dein ganzes Vermögen nicht dein anteiliges Vermögen verbracht hat. Vater, das musst du dir sagen lassen. Das musst du dir sagen lassen. Wie will man es beurteilen? Ich meine, einerseits kann man den älteren Sohn durchaus verstehen. Nicht, aber es erinnert mich so ein Stück weit an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Besonders was den Pharisäer betrifft. Das ist ja irgendwie typisch für solche Menschen. Nicht wie hier bei dem älteren Sohn und wie bei dem Pharisäer. Nicht? Sie heben so ihre Leistungen hervor. Nicht? Sie heben so ihre Moral hervor. Nicht? Sie heben so ihren Verzicht hervor. Das ist irgendwie so für diese Leute so typisch religiöses Denken, typische Merkmale, nicht, wo man versucht, auf diese Art und Weise sich etwas bei Gott verdienen zu wollen. Ganz typisch. Nicht, und der Vater geht ja auf diese Vorwürfe gar nicht ein. Der sagt nur, mein lieber Sohn, du warst doch die ganze Zeit zu Hause. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Aber verstehst du jetzt nicht? Verstehst du das jetzt nicht? Dein jüngerer Bruder, der war tot. Und ist wieder lebendig. Der war verloren und ist wieder zurückgekommen. Der hat jetzt wieder ins Leben gefunden. Begreifst du das nicht? Nicht, aber das ist wieder das Denken des Vaters. So wie wir es beim jüngeren Sohn gesehen haben, so eben auch beim älteren Sohn. Nicht, so ist eben die Treue und die Liebe des Vaters auch jetzt dem älteren Sohn gegenüber. Denn auch er hat ja einen knechtischen Geist, der an dieser Treue und Liebe des Vaters scheitern muss. Nicht? Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Söhnen. Nicht? Bei dem jüngeren Sohn waren es ja diese falschen Vorstellungen, nicht dieses Misstrauen und diese Vorurteile, dass er sich einfach nicht vorstellen kann, dass es so viel Treue, so viel Liebe, so viel Gnade geben kann, dass der Vater mir wirklich alles vergeben kann, dass er meine ganze Vergangenheit vergessen kann. Nicht, während jetzt bei dem älteren Sohn die Bitterkeit in seinem Herzen hochsteigt und er sich im Grunde genommen sagt, Vater, du musst doch einsehen, dass hier eine himmelschreiende Ungerechtigkeit geschieht. Das musst du doch einsehen. Nicht, das heißt, der ältere Sohn, der ärgert sich, ja, so ist es, der ärgert sich an der Treue und Liebe des Vaters. Nicht, und so geht es eben halt auch eben als Situation, nicht, dass die Treue und die Liebe des Vaters eben auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Nicht, und das findest du auch in der Bibel, wenn du da hineinschaust. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt. Nicht diese 99 Schafe, die da auf der Weide waren, nicht, die haben sich jetzt im Bild gesprochen, ja, mal im Bild gesprochen, haben sich auch geärgert über diese Treue, über diese Güte und über diese Liebe des guten Hirten. Nicht, der diesem einen Schaf, nicht, was sich da von der Herde gelöst hat und eigenmächtig einen falschen Weg gegangen und sich verirrt hat, nachgegangen ist. Oder nehmen wir vielleicht ein etwas treffenderes Beispiel, nicht diese Arbeiter im Weinberge. Nicht, die sich dermaßen über die Spätzünder geärgert haben, dass diese am Ende des Tages den gleichen Lohn erhielten wie sie. Aber das müssen wir uns jetzt alles sagen lassen. Und das ist jetzt der letzte Gedanke, den ich heute äußern möchte. Das müssen wir uns jetzt alle sagen lassen, dass zum Intensivprogramm der Treue und Liebe Gottes gehört, dass sowohl im allergrößten Sünde als auch im allertreuesten Heiligen, um mal diese beiden Extreme hervorzuheben, nicht den knechtischen Geist immer wieder offenbar werden zu lassen, mit dem Ziel, diese betreffende Person zu heilen, sodass diese Person am Ende dann wirklich mit Freuden sagen kann, aber lieber Vater, ich weiß, dass du immer noch bei allem Verkorksten, was ich mache, dass du wirklich ein Ja zu mir hast und dass du mich immer wieder aufrichtest, mich immer wieder aufhebst und mich immer wieder auf deinen guten Weg stellst, weil du nämlich möchtest, Vater, dass ich am Ziel ankomme. Amen.